Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer 23. Sitzung heute, die auch öffentlich stattfinden wird. Deswegen genau eröffne ich hiermit die öffentliche Sitzung, den öffentlichen Top. Und unser Thema heute ist Entwicklung des Gasmarktes und globaler LNG-Kapazitäten. Ich möchte noch die Kolleginnen Möhring und Abdi entschuldigen. Also sie haben sich entschuldigen lassen, können leider nicht teilnehmen. Und ganz herzlich Robin Meserusch als neues Vollmitglied hier auch begrüßen im Unterausschuss für die SPD. Freut uns sehr. Ich denke, heute ist ein guter Tag, um über das Thema LNG-Kapazitäten zu reden in Deutschland und weltweit. Gestern hat Bundesminister Habeck die Energiekrise ja offiziell für beendet erklärt, die wir sozusagen aufgrund des russischen Angriffskriegs ja sehr, sehr konkret in Deutschland gespürt haben, aufgrund der 50% Exporte nach Russland, von denen wir uns mittlerweile ja vollkommen unabhängig gemacht haben, beziehungsweise dieses Gas aus anderen Quellen beziehen. Und mit dem Ende der Krise stellt sich jedoch die Frage, wie ist die Lage auf dem LNG-Markt? Wir haben einen sehr großen Anstieg von LNG-Kapazitäten eben nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine weltweit gesehen. Wo geht es hin mit den Kapazitäten in den Exportländern, auch in den Importländern wie Deutschland? Zu diesem Thema wollen wir uns heute hier verständigen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Markus Hickens aus dem Auswärtigen Amt, der uns wieder zur Verfügung steht. Vielen Dank dafür für die Bundesregierung und unsere Sachverständigen Felix Heilmann vom Dezernat Zukunft. Und zugeschaltet werden uns sein Suline Mayfield. Sie ist von der Organisation Jester Residence Concern for Quality Living aus Pennsylvania und Clark Williams Derry, Institute for Energy Economics and Financial Analysis, auch sozusagen aus den USA zugeschalten. Denn wir haben natürlich auch eine ganz spezielle Beziehung mit Amerika, was die LNG-Importe angeht, haben die auch noch mal verstärkt in letzter Zeit. Und auf der anderen Seite gab es in den USA auch eine große Diskussion darüber, wie sich die Gasexportkapazitäten entwickeln sollen. Daher freue ich mich jetzt auf unsere Eingangsstatements. Und ich würde zuerst Herrn Heilmann das Wort geben. Sie haben 5 Minuten.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich würde mich in meinem Impuls auf das Thema Flüssigerdgas oder LNG konkret beziehen und ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Sie haben ja gerade schon die aktuellen Äußerungen zu dem Thema angesprochen, dazu gerne in der Fragerunde. Und mit dem Blick in die Zukunft würde ich gerne vor allem einen Punkt betonen, der, glaube ich, in dieser Krisenerfahrung der letzten Jahre und vielleicht auch dem Mindset, das damit einherging, durchaus ja auch zu Recht, ein bisschen in Vergessenheit geraten werden konnte. Und das ist der Punkt, dass wir eine sehr große Welle an neuen LNG-Exportanlagen, also konkret LNG-Angebot, sehen, die in den kommenden Jahren von ungefähr 2025 bis 2030 in den Markt reingehen wird. Das heißt, die Knappheitserfahrung der Jahre 22, 23, weniger 24 wird sich so nicht automatisch fortschreiben. Die Realitäten, in der wir leben und dementsprechend auch wirtschaften werden, ändert sich auch ohne weitergehende Entscheidung. Was heißt das konkret? Bis 2030 werden vor allem in den USA und in Katar, aber auch anderswo, ungefähr 280 Milliarden Kubikmeter neues LNG-Angebot an den Markt gehen. Zum Vergleich, aktuell haben wir ungefähr 650 Milliarden Kubikmeter. Das heißt, wir werden eine Erhöhung des Angebots um roundabout 50% sehen. Das entspricht über der doppelten Menge des Gases aus Russland, das jetzt infolge des Angriffskriegs nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, da gibt es eine ganz andere Angebotslage, als wir sie bisher hatten. Daran ändert übrigens auch das ja einigermaßen viel diskutierte Moratorium der US-Regierung aus dem Januar erstmal nichts, denn dieses Moratorium bezieht sich ausschließlich auf Projekte, die noch nicht im Bau sind. Der Großteil der Projekte in den USA sind allerdings bereits im Bau. Mit diesen Projekten wird sich die Exportkapazität der USA bis 2028 beinahe verdoppeln. Sie werden dann weiterhin der größte LNG-Exporteur bleiben, gefolgt von Katar. Das heißt, da gibt es keinen Grund aus einer Versorgungssicherheitssicht für kurzfristige oder, wie ich gleich sagen werde, auch mittelfristige Sorgen. Zur Einordnung vielleicht 2 besonders relevante Perspektiven. Zum einen die klimapolitische. Wie ist diese Entwicklung, dieser Zuwachs des LNG-Angebots einzuschätzen? Die Antwort ist, und das sage ich sehr deutlich, eindeutig. Das sieht man im World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur, aber auch beispielsweise im LNG-Outlook von Shell, im Energy-Outlook von BP. Alle diese verschiedenen Szenarien sagen relativ eindeutig, dass wenn man ein klimakompatibles, also Paris-Abkommen kompatibles Nachfrage Szenario sich anschaut, sind diese Angebote, die da an LNG auf den Markt kommen, deutlich darüber. 70%, so die Internationale Energieagentur, der jetzt im Bau befindlichen Projekte, werden nicht wirtschaftlich sein können, wenn die Klimaziele erreicht werden. Es gibt natürlich trotzdem viele Fragen und Diskussionen darum, und ich würde es als sozusagen provokante Frage formulieren, müsste man trotzdem noch mehr tun aus Gründen der Energiesicherheit, vielleicht auch aus Preisgründen und trotz dieser offensichtlichen Inkompatibilität mit den Klimazielen. Das ist, so würde ich es in den Raum stellen, aus zwei Gründen nicht der Fall. Einerseits kurzfristig helfen A, weitere Projekte nicht, denn diese Projekte brauchen mehrere Jahre in der Planung, im Bau. Mit einem Projekt, das jetzt an den Start geht, könnte man ungefähr Ende der 2020er Jahre erstmals mit weiterem Angebot rechnen. Außerdem ist von diesen sehr großen Mengen an Kapazitäten, die in den Markt kommen werden, die ich eingangs erwähnt hatte, ein sehr großer Teil noch gar nicht vertraglich gebunden. Das sind insgesamt aus den USA und Katar alleine rund 140 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2030. Das entspricht ungefähr der Gesamtexporte Gas aus Russland nach Europa im Jahr 2021. Außerdem entfällt ungefähr die Hälfte der bestehenden LNG-Verträge bis zum Jahr 2030. Das heißt, auch da gibt es sehr viel Flexibilität im LNG-Markt, der sich also summa summarum zwischen 2025 und 2030 deutlich entspannen wird und auch wirklich in einem freien, flexiblen Markt sehr große Angebote haben wird, auf die man sich dann auch entsprechend vertraglich beziehen kann, ohne, und das ist entscheidend, jetzt weitere Projekte irgendwo auf der Welt in den Start zu bringen. Langfristig, und das will ich ganz offen sagen, gibt es in diesen Szenarien, ich hatte Shell erwähnt, die Internationale Energieagentur, Punkte, wo in gewissen Szenarien das Angebot und die Nachfrage auseinandergehen. Bei Shell ist das ungefähr 2035, bei der Energieagentur 2040. Das sind dann Szenarien, wo die Klimaziele sehr deutlich verfehlt werden. 2,4 Grad bei der Internationalen Energieagentur. Das sind aber in der Tat dann Welten, wo man sagen muss, wenn man mit dieser Welt rechnet, gibt es ein Argument dafür, mehr Exportkapazitäten positiv zu sehen über die, die bereits im Bau sind. Ich würde in den Raum stellen, das sind aber auch Welten über 10 Jahre in der Zukunft, wo bis dahin sehr viele Richtungsentscheidungen noch getroffen werden können und sozusagen die kurzfristige Frage von, wir müssen unser jetziges System absichern, weniger relevant ist als die Frage, welche Transformationsmöglichkeiten gibt es denn bis dahin, ganz zu schweigen von den ja auch Opportunitätskosten und den Folgekosten von beispielsweise Klimafolgen. Sowie den Fahrtabhängigkeiten eines Ausbaus von LNG-Kapazitäten, die am Ende potenziell auch Exporteure treffen können. Ich denke da gerade an Exporteure, die wirtschaftlich vielleicht schlechter gestellt sind und dann von Folgen einer zurückgehenden Nachfrage, die ja aus Klimasicht zu begrüßen wäre, besonders stark getroffen wären. Das heißt, insgesamt bewegen wir uns in einem absehbar deutlich entspannten Weltmarkt. Insbesondere 25 bis 30 wird sich das massiv zeigen. Wir sind aber gleichzeitig auf einem nicht klimazielkompatiblen Trend. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir sind. Und ich glaube, es gibt einige hoffentlich klare Schlussfolgerungen. Danke.
Vielen Dank, Herr Heimann. Sehr gut in der Zeit. Das wird für die nächsten Sachverständigen natürlich auch wichtig sein. Dann möchte ich jetzt zu Lynn Mayfield um ihr Statement bitten. Sie ist in einer Bürgerinitiative in Chester in Pennsylvania aktiv, wo auch das Thema eines neuen LNG-Terminals vor Ort aufkam. Wir schauen, ob es technisch klappt.
Thank you, everybody.
Ach ja, ganz herzlichen Dank an Sie alle.
Okay, he's gone. Yes.
Can you hear me?
Yes.
Können Sie mich hören?
Ja.
Okay. Zunächst einmal möchte ich jedem dafür danken, dass ich das Privileg bekomme, hier heute für Sie zu sprechen, vor Ihnen zu diesem Thema. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Pennsylvania, die heißt Chester. Zwischen Philadelphia und Delaware liegt die, und zwar an einem Fluss. Es gibt dort ungefähr 36.000 Einwohner, aber das ist noch zu der umfasst nur 5 Meilen. Das bedeutet also, wir sind eine sehr dicht besiedelte kleine Stadt, ziemlich arm. Vor allen Dingen Afroamerikaner leben hier. Und unsere Gruppe Chester Residents Concerned for Quality Living existiert bereits seit 1992. Dies im Ergebnis einer Verbrennungsanlage, die quasi uns vor die Tür gesetzt wurde. Das ist nach wie vor die größte Müllverbrennungsanlage und es werden 35.000 Tonnen Abfälle jeden Tag dort verbrannt. 2022 haben wir dann festgestellt, dass es den Vorschlag gibt, einen LNG-Terminal bei uns zu bauen. Und der CEO von Pan America wollte in Chester ansässig werden. Und das geschah sozusagen verdeckt, 4 Jahre bevor man das der Gemeinde mitteilte. Man wollte also vor Ort eine LNG-Einrichtung einrichten. 7 Millionen Tonnen LNG sollten hergestellt werden in diesem Terminal. Und das Ganze wäre massiv gewesen und hätte enormen Einfluss auf das Leben bei uns in der Kommune gehabt. Wir haben bereits jetzt hohe Raten an Asthma, Krebs und Atemwegserkrankungen, kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes. All diese Dinge haben unsere Gemeinschaft stark beeinträchtigt und wir glauben, dass das eine Art Umweltgenozid ist. So nennen wir das, was bei uns in der Stadt passiert. Jeder ist davon beeinträchtigt und betroffen. Natürlich verspricht man uns Arbeitsplätze und finanzielle Vorteile für die Stadt. Und wir haben aber herausgefunden, dass viele in unserer Kommune überhaupt nicht qualifiziert sind, im LNG-Sektor zu arbeiten. Denn wir haben überhaupt keine Arbeitserfahrung in diesem Bereich. Und die Anforderungen sind zum Beispiel, dass man 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich LNG haben muss. Das heißt, es ist überhaupt gar nicht von Vorteil für unsere Gemeinschaft. Und wir haben den Eindruck, dass wenn dann vielleicht ein Unfall passiert und es vielleicht Leckagen gibt oder Explosionen oder andere Schutzeinrichtungen versagen, dann glauben wir, dass die Hälfte unserer Gemeinschaft vielleicht dadurch vertrieben werden würde oder anderweitig betroffen wäre aufgrund eines solchen Unfalls oder dass etwas passiert, was nicht richtig ist mit dieser LNG-Einrichtung. Und deshalb sind wir bei uns wirklich schockiert von diesem Vorschlag. Wir haben auch mit unseren Freunden gesprochen an der Golfküste und da haben wir vor allen Dingen die meisten LNG-Terminals in Amerika und die Kommunen dort, die leiden sehr. Sie haben ihr Land verloren. Sie haben ihren Lebensunterhalt verloren. Es gibt dort vor allen Dingen Schrimpfischer und die haben ihre Lebensweise verloren. Die sind vertrieben worden durch die LNG-Aktivitäten, die sich dort an der Golfküste abspielen. Und die LNG-Aktivitäten, die bei uns stattfinden sollen, dies wäre ein Terminal, das ist der größte an der Ostküste. Es gibt nur ein Terminal im Augenblick an der Ostküste, aber es wird vorgeschlagen, einen weiteren Terminal eben einzurichten bei uns. Und das ist wirklich etwas, was überhaupt nicht sinnvoll ist. Es gäbe keinen Puffer. Buchstäblich wäre das Ganze direkt vor unserer Haustür. Und ich kann sagen, dass unser aktueller Bürgermeister gegen dieses Vorhaben des LNG-Terminals ist, ebenso wie die Regierung oder die Verwaltung unseres Landkreises. Und wir haben uns alle ausgesprochen gegen diesen Vorschlag. Wir denken, dass das unnötig ist, im Widerspruch steht zu dem Ziel der Reduktion der Treibhausgase. Die Biden-Regierung hat das ja für 2030 und auch 2035 angestrebt. Und wir glauben, dass dieser Rohstoff nicht benötigt wird. Es wird eine Übersättigung des Märktes geben. Und davon wissen wir bereits Bescheid. Ich bin hier keine Expertin.
Statement.
Thank you.
Und
thank you,
genau, wir werden später in der Fragerunde Sie uns darauf eingehen. Vielen Dank fürs Statement aus Chester. Jetzt möchte ich weitergeben zu Herrn William Sterry für sein Statement.
Thank you so very much. My name is Clark.
Vielen Dank. Ich bin Clark William Sterry. Ich bin Analytiker im Institute for Economics and Financial Analysis, ein globaler Think Tank, der sich mit der Energiewende befasst. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, hier heute sprechen zu dürfen. Und ich möchte über die Auswirkungen der Flüssiggasnachfrage auf die Branche in den USA und auch weltweit sprechen. Die Auswirkungen der europäischen Energiekrise auf die LNG-Industrie kann überhaupt nicht stark genug betont werden. Das Ganze begann am Ende 2021, wo die Nachfrage extrem nach oben gegangen ist. Und das hatte eine große Auswirkung sowohl auf die Industrie in den USA als eben auch weltweit. Ich denke, der Unterausschuss kennt die Geschichte, aber ich möchte einmal kurz die Perspektive der USA und eines Thinktanks von hier einnehmen. 2021 haben die Russen begonnen, den Gasmarkt in Europa zu manipulieren. Das hat zu einem Ausschreibungswettbewerb geführt, zu einer Konkurrenz von Europa gegen Japan, gegenüber China, was die begrenzte Verfügbarkeit von LNG betraf. Dadurch sind die Preise in die Höhe geschossen, gasabhängige Industrien sind in Schwierigkeiten geraten und auch die Verbraucher mussten viel höhere Gaspreise bezahlen. Die einzigen Gewinner bei dieser Konkurrenz waren die Gas- und LNG-Unternehmen, die große Profite aus diesen gestiegenen Preisen schlagen konnten. Und sie haben es auch geschafft, diesen Preisanstieg dafür zu nutzen, dass zunehmend LNG-Terminals gebaut wurden. Die LNG-Pläne sind daher in Katar, in Mexiko, in Afrika und auch in den USA weiter ausgebaut worden. Ich möchte mich einmal kurz auf die Auswirkungen in den USA konzentrieren. Diese Folie zeigt den Ausbau der LNG-Industrie in den USA. Jede Farbe repräsentiert eine unterschiedliche LNG-Anlage, eine andere Anlage. Und wir sind ungefähr hier. Die letzte Anlage ist jetzt in Betrieb genommen worden. Die Kapazität wird weiter wachsen und ein großer Teil dieser Kapazitäten wurde erst in den letzten Jahren in Betrieb genommen, als die Gaspreise so stark gestiegen sind. 5 dieser Projekte befinden sich momentan im Bau und wurden während der Energiekrise in Europa in Betrieb genommen bzw. begonnen. Das sind die Anlagen, die Sie hier sehen, unter anderem eben auch die Ausbau von Corpus Christi und einer weiteren Anlage in Mexiko, wo Gas aus den USA auch gefördert wird. Wir sehen also, dass die Energiekrise in Europa zu diesem extremen Ausbau in den USA geführt hat. Frau Mayfield hat es ja bereits erwähnt. Das hat sehr negative Auswirkungen gehabt auf Gemeinden, die sich in der Nähe von LNG-Terminals befinden. Viele sind arm, viele sind marginalisiert und viele befinden sich an der Golfküste in Texas und Louisiana, also im tiefen Süden der USA. Viele von ihnen sind schwarz, Latino-Gemeinden und sie haben bereits mit sehr schwerwiegenden Problemen zu kämpfen und sagen, dass nun der Ausbau des LNG-Marktes, der Terminals, ihnen zunehmende Probleme und weitere Schwierigkeiten bringt. Und diese Zunahme an der Gasförderung kann nur stattfinden, weil die Nachfrage von außen kommt. Die Nachfrage im Inland ist gar nicht so hoch. Das führt auch zu mehr Fracking. In Texas und New Mexico haben wir ein Fracking-Feld, wo man genau hier Gas fördert, um es an die LNG-Terminals zu bringen. Und wir wissen, dass es auch eben viel Leckage von Methan gibt aus der Gasproduktion. Und die ist wirklich sehr, sehr hoch. Wir haben Satellitenbilder, die uns nun zur Verfügung stehen. Und die WissenschaftlerInnen sehen, dass die Gesamtemissionen aus der Gasemission circa 3-mal so hoch sind als bisher. Und das Thema wiederholt sich immer wieder. Wir sehen immer mehr Methan als in der Vergangenheit. Und das ist ein ernstzunehmendes Problem. Das ist also eine der traurigen Ironien dieses LNG-Ausbaus. Es scheint dadurch noch eine Verschlimmerung der Methanemissionen in den USA zu geben. Man sagt ja immer, LNG ist eine Brückenenergiequelle hin zur nachhaltigen Energie, hin zu den erneuerbaren Energien. Aber das ist einfach nicht wahr.
Fast in der Zeit geblieben. Das sind sehr, sehr große Themen. Deswegen bewundernswert, wie alle das hier auf den Punkt bringen. Und ich möchte noch der Bundesregierung zum Abschluss das Wort geben. Herr Hickend, bitte. Sie haben auch 5 Minuten Zeit.
Ja, sehr verehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme in der Tat buchstäblich vom gerade zu Ende gegangenen Berlin Energy Transition Dialog hier zu Ihnen. Und wie Sie, Frau Vorsitzende, bereits erwähnt haben, hat dort Bundesminister Habeck gestern zur Eröffnung erklärt, dass die Energiekrise aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für uns abgearbeitet sei. Dies zeige sich daran, dass die Gasspeicher weiterhin zu 2/3 gefüllt sind. Also Stand gestern war ungefähr 66%. Und zum anderen die Gaspreise ungefähr wieder auf dem Niveau vor dem Angriffskrieg lägen zurzeit. Sie alle wissen, im Jahre 2021 vor Beginn des russischen Angriffskriegs bezogen wir 55% unseres Gasverbrauchs aus Russland. Es ist Deutschland gelungen, innerhalb kürzester Zeit den Bezug von russischem Gas völlig zu beenden und den Energiebedarf anders zu decken. Wie haben wir das gemacht? Einsparungen, Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch Diversifizierung der Bezugsquellen und dem Ausbau der LNG-Infrastruktur hier bei uns. Die Entwicklung des Gasmarkts findet vor dem Hintergrund also politischer Ereignisse statt, die diesen Markt eben halt beeinflussen und auch weiter beeinflussen werden. Wir hatten die COP28 mit ihrer wirklich entscheidenden Entscheidung für den Einhaltung des 1,5-Grades, eine Verdreifachung der erneuerbaren Kapazitäten, Verdopplung der Energieeffizienzrate und eine Abkehr von fossilen Energieträgern zu beschließen. Und wir haben Szenarien und Analysen von den verschiedensten Institutionen, wie zum Beispiel der Internationalen Energieagentur, dass der Scheitelpunkt des Anstiegs des Gasbedarfs in diesem Jahrzehnt liegt. Oder sogar, es gibt andere Studien, die haben ja auch schon einige erwähnt, Herr Heilmann, also die Deloitte-Studie letzten Jahres ging sogar davon aus, dass der Peak des Gases bereits in Europa hinter uns liegt. Der russische Angriffskrieg hat zu dieser Energiekrise geführt und die hat auch zu einer europäischen Reaktion geführt, nämlich dem sogenannten Repower-EU-Programm. Wir haben uns vorgenommen, in Europa bis 2027 von russischen fossilen Lieferungen unabhängig zu werden, eben durch Sparen, durch Energieeffizienz und durch Diversifizieren. Und das hat insofern auch Erfolge gezeigt. Europa hat bisher ca. 20% weniger Gas eingespart oder verbraucht. Und die russischen Importe sind von 150 Milliarden Kubikmeter im Jahre 2021 auf 44 Milliarden im letzten Jahr zurückgegangen. Gleichzeitig gibt es 73 Gigawatt neue erneuerbaren Kapazitäten. Und der Anteil von den Erneuerbaren am europäischen Strommix ist auf 45% in einem Jahr gestiegen. Diese Punkte sind auch in der nationalen Sicherheitsstrategie abgebildet. Beide Ansätze Resilienz und Diversifizierung der Energiequellen, aber auch Nachhaltigkeit durch den EE-Ausbau zur Unabhängigkeit. Die Trends auf dem Gasmarkt haben wir sehen, dass wir diesen Ausbau der LNG-Infrastruktur haben und der LNG-Importe, 78% mehr im Vergleich zu 2021 und eine Diversifizierung der Bezugsquellen. Deutschland ist daher jetzt angewiesen, Europa stärker angewiesen, auch auf ein Weltmarktangebot. Und Herr Heilmann hat bereits kommentiert, wie er dieses Angebot sieht. Vielleicht dazu kurz 2 Worte. Die Entwicklung auf dem Gasmarkt, Angebot und Nachfrage und Preis werden natürlich von verschiedenen Variablen beeinflusst. der weltwirtschaftlichen Lage, regionale Klima- und Kälteperioden im Winter, Art und Geschwindigkeit der Energiewende, stellt jemand von Kohle auf Gas um oder leapfrogt gleich zu Erneuerbaren, und auch regionale Krisenereignisse, ich nenne nur Lieferstopps, Sabotage an Pipelines oder auch die Entwicklung bezüglich Schifffahrt, an wichtigen Schifffahrtsrouten. Ein paar letzte Worte noch zum LNG-Markt. Ja, wir haben schwierige Jahre hinter uns, und die Erwartung ist, dass es auch noch für die nächsten mindestens ein, zwei Jahre angespannt bleibt. Das hat auch auf der Konferenz Fatih Birol, Generaldirektor der IEA, nochmal deutlich gemacht, aber dann eben halt auch deutlich gemacht, dass starke neue Kapazitäten auf den Markt kommen. Und diese treffen dann letztendlich auf einen sinkenden Bedarf, vor allem in Europa, sodass aus unserer Sicht in der Tat in der Zukunft die Versorgung stabil erscheint, die Abwesenheit von exogenen Schocks vorgesetzt. Danke.
Vielen Dank, Herr Hicken. Auch Sie perfekt in der Zeit. Ich glaube, es war noch mal spannend zu sehen, wie sehr die Energiekrise wirklich verändert hat, die Situation in Europa und in den USA, und einfach diese beiden Perspektiven zusammenzubringen, ist sicher eine tolle Möglichkeit, die wir hier haben, mit unserem internationalen Format hier. Dann möchte ich jetzt in die Fragerunde gerne einsteigen. Wir haben tatsächlich 5 Minuten vorgesehen für Frage und Antwort, also relativ luxuriös ausgestattet, aber ich denke, aufgrund der Größe des Themas auch angemessen. Und als erstes möchte ich dem Kollegen Achmetovic von der SPD das Wort geben.
Frau Vorsitzende, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Gleich vorweg, damit sich die Person, der Experte, schon mal darauf vorbereiten kann, dass meine Prosa sich auf eine Frage zuspitzt, die ich gleich Herrn Heilmann stellen werde. Deshalb hören Sie mir besonders gut, Herr Heilmann, weil wir, wie gesagt, 5 Minuten haben. Aber es ist eine öffentliche Sitzung. Deshalb möchte ich gerne noch mal die Erfolge festhalten, auch als Parlamentarier. Wo sind wir gestartet? Wo sind wir angekommen? Wenn man überlegt, dass gestern der Bundeswirtschaftsminister festgestellt hat, dass wir raus aus der Energiekrise sind, vor einigen Tagen auch noch mal präsentiert hat, dass es möglich ist, die Klimaschutzziele 2030 zu erreichen. Wenn wir uns die Zahlen anhören, wir waren noch bis zum groß angelegten russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und noch Monate darauf, was unsere Gasversorgung angeht, zu 55% abhängig aus Importen aus Russland. Und dass wir es geschafft haben, in so kurzer Zeit durch Einsparungen, durch den Ausbau erneuerbarer Energien, durch Diversifizierung und durch den Ausbau von LNG-Terminals. Und als niedersächsischer Bundestagsabgeordneter kann ich ein Lied von singen, weil Hannover, Wilhelmshaven, nicht nur, dass wir es geschafft haben, auszubauen, sondern im Rekordtempo auszubauen, in circa 18 Monaten ein Infrastrukturprojekt, das in Deutschland, made in Germany, 18 Monate, wer hätte das gedacht vor diesem Krieg? Haben wir also die Grundvoraussetzungen geschafft und sind erfolgreich durch diese Krise gekommen. Jetzt ist aber so, und das ist meine politische Auffassung, die Auffassung der SPD, ist LNG eine Technologie, eine Brückentechnologie, die gut ist, um Versorgungslücken zu schließen und Mangellagen zu vermeiden. Jetzt meine Frage an Sie, Herr Heilmann, was glauben Sie, wie kann es für Deutschland gelingen, dass diese Transformation am Ende nicht verschlafen wird, dass wir am Ende 80% Erneuerbare und darüber hinaus irgendwann 100% und dass die Investitionen, die wir mittelfristig in Erdgas gesetzt haben, dass es nicht am Ende dazu führt, dass wir am Ende Erdgas kaum noch brauchen, aber die Investitionen getätigt worden sind in eine überschüssige Infrastruktur. Wie könnte der deutsche Weg aussehen, wenn man sieht, wie wir es die letzten Monate und Jahre wirklich perfekt hingekriegt haben? Ist jetzt aber, glaube ich, wichtig, dass wir von dieser Brückentechnologie runterkommen und dann auch wirklich langfristig den erneuerbaren Weg gehen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, vorweg, der Punkt, Erdgas nicht mehr zu brauchen, und zwar aufgrund der Verfügbarkeit besserer und dann auch günstigerer und nachhaltiger Alternativen, das ist ja ein sehr gutes Zielbild. Das hat ja nicht zuletzt jetzt die Situation mit Russland gezeigt. Ich glaube, das zeigt aber auch die Tatsache, dass wenn man sich jetzt die Situation im Roten Meer, die sich noch nicht durchschlägt, aber potenziell durchschlagen kann, andere Faktoren, immer wieder illustrieren, dass diese Abhängigkeit von Importen auch grundlegend ein Problem ist, gerade wenn es quasi eine Abhängigkeit von laufenden Importen, Brennstoffen ist. Wie kann das gelingen? Wir haben uns das letztes Jahr in einer Studie größer angeschaut und hatten eine sehr klare Antwort, und die ist, der Knackpunkt, wo quasi wirklich dieser vielleicht auch Zielkonflikt oder auch nicht von Energiesicherheit und Klimaschutz wirklich zusammenkommen beim LNG, ist die Frage des Angebots. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute konkret auch darüber reden. Wir haben ja in Deutschland sehr viel über die Importterminals geredet, aber aus Klimasicht viel entscheidender sind die Exportterminals. Warum? 3/4 der Gesamtinvestitionen gehen in diese Terminals. Wenn so ein Terminal erstmal gebaut ist, muss das 20, 30 Jahre laufen, bis es sich refinanziert hat. Es hat dann auch einen Anreiz, notfalls auch zu geringen Preisen das entsprechend verfügbare Gas auf den Markt zu bringen. Sehr simples volkswirtschaftliches oder auch betriebswirtschaftliches Modell dahinter. Mehr Angebot, niedrigerer Preis, dementsprechend dann auch mehr Verbrauch, der eventuell auch eben nicht klimazielkompatibel ist. Das heißt, da der Punkt, sehr, sehr genau darauf schauen, welche Langfristverträge werden aus Deutschland, werden aus Europa ausgelöst und ermöglichen die, wir haben es ja gerade auch nochmal auf der Folie gesehen, zu welchem Grad ermöglichen sie zusätzliches Angebot, das eben nicht mit den Klimafaden kompatibel ist. Das geht übrigens auch deswegen, weil, wie auch erwähnt, sehr große Mengen an Gas sowohl nicht vertraglich gebunden als auch vertraglich gebunden von Zwischenhändlern, also beispielsweise Shell oder BP, zur Verfügung steht. Das heißt, dann gehen hier zugespitzt nicht die Lichter aus, sondern man kann sich das woanders kaufen, hat aber eben sich selber nicht dieses Risiko aufgeladen, dass man entweder die Klimaziele erreicht und dann 2040 ein beispielsweise deutsches Unternehmen Gas gekauft hat und dann zu geringeren Preisen wieder verkaufen muss oder irgendwie loswerden muss, dass hier nicht mehr gebraucht wird, weil eben die Transformation so weit fortgeschritten ist oder eben man die Mengen nicht hat. Das heißt, es gibt die Möglichkeiten. Das heißt, Verträge, ganz wichtig. Das ist natürlich auch eine Frage der internationalen Zusammenarbeit. Also wie interagiert man mit Staaten, die überlegen, ins Erdgasgeschäft einzusteigen? Sendet man da Signal, das zu unterstützen? Oder findet man vielleicht bessere Wege, beispielsweise im Kontext der Just Energy Transition Partnerships? Und natürlich ganz entscheidend, Sie hatten ja auch den erneuerbaren Ausbau indirekt erwähnt, die Frage, wie sehr schaffen wir es hier, Alternativen aufzubauen? Das heißt natürlich alternative Energieproduktion. Das heißt auch alles, was die Nachfrage senkt, also die Möglichkeiten zur Nutzung von Strom auszubauen, Wärme, Fernwärme, kommunale Wärmeplanung, all diese Elemente weiter voranzubringen und da einfach dran zu bleiben. Und dann kann das gelingen. Und dann letzte Frage ging um die festen versus mobilen LNG-Terminals, aber da fehlt jetzt die Zeit.
Vielen Dank. Wenn wir am Ende noch Zeit übrig haben, werden wir die auf jeden Fall auch noch nutzen. Genau, aber es ist sehr interessant zu sehen. Planungsbeschleunigung ist natürlich in Deutschland ein Top-Thema, nicht unser Hauptthema heute, aber neben LNG-Terminals natürlich auch für Stromnetze und erneuerbare Energien relevant. Aber da werden wir sicher noch viele Fortschritte sehen, hoffe ich einmal. Ich gebe an die CDU-CSU den Kollegen Dr. Röttgen.
Ich wollte vorab, Herr Hinken, Sie haben gesagt, dass Deutschland und Europa kein russisches Gas mehr bezieht. Oder habe ich Sie falsch verstanden?
Ich hatte gesagt, dass Deutschland direkt keinerlei russisches Gas bezieht.
Ja, auf direkt. Gut, aber direkt ist ja völlig. Also natürlich beziehen wir russisches Gas und zwar so viel LNG aus Russland wie nie zuvor in diesem Jahr. Aber vielleicht können Sie die Zahlen, ja. Das wäre vielleicht meine Bitte, wenn Sie die Importzahlen von russischem LNG nach Europa und dann natürlich auch nach Deutschland weitergeleitet mal dem Ausschuss, dem Unterausschuss mitteilen. Ich habe an Herrn Heilmann und vielleicht auch an Herrn Williams-Derry die Frage, ob Gas wirklich ein Brückenrohstoff sein wird, global betrachtet, oder ob nicht die ökonomischen Anreize, Gas zu verbrauchen zur Produktion von Strom und Wärme, wahrscheinlich dauerhaft noch für sehr lange Zeit bestehen bleibt, weil die Preise runtergehen werden, darum eine sehr preisgünstige Versorgungsquelle sein wird. Und wie ist eigentlich ohne eine globale Regulierung, die preisrelevant ist, vorstellbar, dass der ökonomische Reiz für Gasproduktion und Verbrauch eigentlich wirklich absinken soll, sodass mit der Energieentwicklung, die wir jetzt haben, vielleicht keine Energieangebotsproblematik mehr verbunden ist. Aber gerade weil das so ist, haben wir ein Klimaproblem. Und wie haben Sie eine Idee oder eine Prognose, wie sich das regeln könnte? Rein ökonomisch, marktwirtschaftlich, nach Preis und Angebot nicht. Also müsste es eine globale Regulierung geben. Wie sehen Sie das?
Ich würde jetzt zuerst an Herrn Williams-Derry geben, aufgrund der Technik, und dann Herr Heilmann noch ergänzt.
Das war eine ganze Reihe von wunderbaren Fragen. Ganz herzlichen Dank.
Eine Frage, wenn ich die Übersetzung hier richtig verstanden habe, war, ob wirklich Gas nach wie vor eine wichtige Rolle spielt als Brückentechnologie und Brückenressource. Das ist natürlich kompliziert und auch eine sehr schwierige Frage, die man so ganz einfach beantworten kann. Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus China. Der chinesische Gasverbrauch, der ersetzte nicht Kohle in gleichem Maße im Stromnetz. Das ist eine aktuelle Analyse meiner Organisation. Wir haben mit unserem Team den Gasverbrauch in China analysiert und es gibt sehr wenig Beweise dafür, dass Gas die Kohle bei der Wärmeerzeugung ersetzt. Das ist anders im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und was dort passiert oder auch was in Europa geschieht. Aber in der Zukunft haben wir natürlich Sorge, dass bei den chinesischen Politikern man besonders abhängig wird von Gasimporten und dann sozusagen LNG ein Ersatzstoff sein könnte für die Kohle. Ich glaube, das ist aber etwas, was man nicht alleine dem Markt überlassen kann in der Regulierung. Da brauchen wir natürlich auch eine ganze Menge von Politik, insbesondere im Bereich der globalen LNG-Industrie gibt es auch diese Politik. Und es gibt viele Entscheidungen, die getroffen werden auf politischer und nicht wirtschaftlicher Basis. Es gibt zum Beispiel unglaublich viele neue LNG-Mengen, die angeboten werden weltweit. Und wir glauben, dass wir 5-mal so viel neue LNG-Angebot haben werden von 2025 bis 2028 im Vergleich zu 2021 bis 2024. Also 5-mal so viel Angebote verglichen mit dem aktuellen Zeitraum. Und das bedeutet, es wird ein Überangebot geben von LNG und das über eine längere Zeit. Und viele Unternehmen, die hier vertraglich gebunden sind oder die bereits LNG-Angebote aufgekauft haben, die versuchen jetzt auch eine Nachfrage zu erzeugen in denjenigen Ländern, wo die Nachfrage vielleicht nachlässt. Japan zum Beispiel versucht jetzt Südostasien und Südasien davon zu überzeugen, dass neue LNG-Import-Terminals gebaut werden, um die Kapazitäten von Japan aufzukaufen. Es ist eine komplizierte Situation und ich mache mir große Sorgen darüber, dass man die Vorstellung hat, dass LNG eine Art von Brücke in die Zukunft ist oder ein Ersatz für Kohle. Und aus meiner amerikanischen Perspektive denke ich, dass das vor allen Dingen zu einem signifikanten Klima- und sozialen Gerechtigkeitsproblem angekommen führen wird.
Aber vielleicht, wenn wir am Ende noch mal eine Minute zusätzlich haben, könnten wir das noch mal einholen. Ist auch immer etwas schwierig, dann online dazwischen zu gehen. Aber ich hoffe, Ihre Frage wurde soweit beantwortet. Für Bündnis 90 Die Grünen hätte ich einige Fragen. Und zwar würde ich gern zuerst Frau Mayfield fragen. Dieses Terminal in Pennsylvania, worum es bei Ihnen geht, was ist eigentlich der Zusammenhang zu uns hier in Europa? Also gibt es einen Zusammenhang zu Europa und Deutschland, der während der Planung dieses Terminals kommuniziert wurde seitens der Firma? Und was würden Sie sich persönlich wünschen von der deutschen Politik in Bezug auf Ihre persönliche Betroffenheit durch das Terminal?
Thank you. We were told in 2022.
Ganz herzlichen Dank. 2022 hat man uns gesagt, dass dieses Material notwendig sein würde. Diese Anlage würde gebraucht, ebenso wie der Rohstoff in Deutschland und in anderen Ländern aufgrund des Krieges in Europa. Und uns wurde auch gesagt, dass ob die Bewohner von Chester nicht stolz sind, dass wir LNG bereitstellen für ihr Land. Und das ist es, was man uns sozusagen verkauft hat. Man hat uns gesagt, wir sind dann gute Bürger, gute Amerikaner, wenn wir unsere Gemeinschaft opfern, damit sie alle diesen Rohstoff haben können. Das ist auch veröffentlicht worden. Es gab eine Taskforce sowie diesen Unterausschuss hier. Wir hatten sozusagen die Wahl, gute WeltbürgerInnen zu werden, indem wir dieses LNG-Projekt akzeptierten. Und wir haben aber gesagt, damit sind wir nicht einverstanden. Wir haben gesagt, wir verstehen die politischen Ambitionen dahinter. Wir wissen auch, dass die Führungskräfte und die Eigentümer dieser LNG-Terminals versuchen, eine Nachfrage herzustellen am Markt. Das sehen wir und das verstehen wir auch. Aber wir wissen auch, wie die Wirtschaft funktioniert. Je mehr man der Welt dieses Produkt zur Verfügung stellt, desto günstiger wird das. Und dann wird der Markt irgendwann gesättigt sein und man braucht dann andere Kunden dafür. Und ich glaube nicht, dass man unsere Gemeinschaft dafür opfern sollte. Oder einfach unsere Gemeinschaft für Unternehmensprofite opfern sollte. Das ist einfach nur eine Brücke, damit fossile Energieträger weiterhin relevant bleiben und uns davon abhalten soll, weniger gefährliche Energieträger zu wählen, wie erneuerbare.
Das war sehr eindrücklich und ja, war mir persönlich zumindest nicht klar, was für Argumentationen oder Diskussionen in den USA geführt werden bezüglich der Solidarität mit Europa, war auf jeden Fall augenöffnend. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Williams-Sterry. Es gab ja ein Moratorium in den USA von Präsident Biden, eben die Exportkapazitäten nicht auszuweiten bezüglich LNG. Wie schätzen Sie die Folgen dieses Moratoriums für Europa ein?
Ich stimme einem früheren Redner zu, der sagte, dass es keine unmittelbaren Konsequenzen für Europa geben wird. Denn viele der Projekte, die im Augenblick im Bau befindlich sind, sind überhaupt nicht betroffen von diesem Moratorium für neue Exportgenehmigungen. Diese Pause oder dieses Moratorium betrifft nur einen besonderen Zulassungsprozess für Exporte, die nicht in das Freihandelsabkommen fallen. Viele Projekte haben bereits eine solche Genehmigung erhalten. Einige sind im Bau befindlich. Es gibt zusätzliche Projekte, die diese Genehmigung erhalten haben. Es gibt einfach noch Zeit, diese Bautätigkeit fortzusetzen, bevor deren Genehmigung ausläuft. Also unabhängig von diesem Moratorium wird es nach wie vor einen großen Ausbau an LNG-Anlagen in den Vereinigten Staaten geben, eine beinahe Verdopplung der Exportkapazitäten bis 2029.
Dann komme ich jetzt zur AfD und Stefan Keuter wird die Frage stellen.
Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragenkomplexe. Die erste Frage geht an Herrn Williams-Sterry. Ich würde gerne wissen, welchen Einfluss der Gaspreis und die Tatsache, dass Deutschland und Europa Gas auf dem internationalen Markt gekauft haben, die Situation in Dritte Weltländern, also den ärmsten Ländern der Armen, verschärft haben und die sich das Gas gegebenenfalls nicht mehr leisten konnten und ob diese Situation sich inzwischen ein bisschen entspannt hat. Und die zweite Frage geht an Herrn Heilmann. Ich würde ihn bitten, einmal die Ankündigung von Joe Biden einzuordnen und zu bewerten, Gaslieferungen nach Deutschland in Zukunft zu begrenzen bzw. keine neuen Terminals zu bauen. Und dann würde ich noch gerne wissen, mit Stichwort Preiselastizität, warum die Gaspreisrückgänge, gerade auch die Future-Preise, bisher beim Endverbraucher noch nicht angekommen sind und wann damit zu rechnen ist. Und dann die abschließende Frage noch. Die meisten Fakturierungen des LNGs, was wir hier im Moment kaufen, wird über die USA fakturiert. Welche Premium Rate über den konkreten Einkaufspreisen zahlen wir dafür im Schnitt? Danke.
Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, Herr Heilmann fängt diesmal an. Und genau, dann Herr Williams-Sterry im Anschluss.
Gut, dann die drei. Ich mache es aber mal in der Reihenfolge. Die Ankündigung der US-Administration ist, so wie ich es ja verstanden habe, nicht jetzt sozusagen gegen ein Land gerichtet, sondern erstmal ein innenpolitischer Prozess, wo es um eine Prüfung der Emissionen oder der Klimaauswirkungen dieser Projekte geht. Genau, ich würde unterschreiben, was jetzt hier im Raum schon öfter gesagt wurde, dass das erstmal für Deutschland so keine Relevanz hat und längerfristig vielleicht nach 2040 für die Welt, in denen man sich dann bewegt, oder 2035, aber davor erstmal nicht entscheidend ist. Die Gaspreisrückgänge bei den Endverbrauchern, also wir sehen jetzt schon, wenn ich beispielsweise in die BDEW Gaspreisanalyse gucke, dass die Gaspreise von dem Niveau, das sie für Neukunden im Jahr 2022 auf 2023 hatten, schon um rund die Hälfte wieder runtergegangen sind. Das heißt, da kommt schon durchaus was an. Das sind natürlich Neukunden. Das hilft mir jetzt nichts, wenn ich in einem Vertrag sitze, den ich nicht verlassen kann oder den ich zu einem gewissen Punkt geschlossen habe. Ich kenne jetzt die genauen Vertragsmodalitäten der vielen verschiedenen Anbieter in dem Bereich nicht, um quasi sagen zu können, an dem Punkt wird sich das komplett durchgesetzt haben. Aber ich glaube, der Trend geht in eine sehr gute Richtung. Und wohlgemerkt, das ist ja auch der Trend, den wir jetzt schon sehen, bevor diese sehr große Menge an zusätzlichem Angebot, das uns ja auch hier erreichen kann. Die LNG-Terminals in Europa sind nur knapp über die Hälfte ausgelastet. Das ist nicht der Flaschenhals. Das heißt, bevor das alles auf den Markt kommt, insofern würde ich sagen, der Trend geht da in eine durchaus positive Richtung, auch wenn natürlich auch andere Faktoren, Industrie, Wetter etc. eine Rolle spielen. Konkreten Aufschlag der USA, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist, glaube ich, eher eine Frage auch da, inwiefern sich die Nachfrage entwickelt. Wir haben jetzt wieder die Situation, lange war der europäische Gaspreis über dem in Asien. Das war ungewöhnlich. Eigentlich hat Europa immer eher Gas gekauft, wenn es halt mal billig war, Asien den Preis gesetzt. Das war in der Krise anders. Jetzt gerade ist es wieder so, dass asiatische Importeure oder der quasi Preisindex dort über dem europäischen liegen. Insofern zeigt das, glaube ich, eher A, die relativ entspannte Relativsituation, in der wir hier sind, dass wir eben nicht mehr so starke Zuschläge zahlen müssen und B, dass auch dieser Preis sich am Markt bildet und dementsprechend, dass der Effekt da ist und dass er dann auch ein Preis ist, der abhängig von der Vertragsstruktur entsprechend auch von sozusagen allen Importeuren getragen werden muss. Das hängt aber dann im Detail sehr davon ab, sind das langfristige Verträge, welche Zwischenhändler gibt es da etc.
Vielen Dank. Herr Williams-Derry, Sie hätten noch eine Minute, um auch noch kurz auf die Fragen zu antworten, etwas beizutragen.
Wow, I'll be fast.
Ja, ich versuche mich zu beeilen. Ja, der globale Anstieg der Gaspreise hat eine Auswirkung auf die Nachfrage der Entwicklungsstaaten gehabt, vor allem in Südasien und Südostasien. Was die Frage betrifft, ob sie sich das leisten können. Wir haben das gesehen in Indien, Pakistan und Bangladesch. Während der Krise einige hatten die Versorgung gesichert mit internationalen Händlern und die haben dann einen Vertragsbruch begangen und haben das Gas nach Europa geliefert oder in zahlungskräftigere Nationen. Und da gibt es jetzt auch entsprechende Rechtsstreitigkeiten. Das Ganze ist jetzt etwas entspannter, seit die Preise zurückgegangen sind. Wir sehen das zum Beispiel in Indien, auch bei der Nachfrage dort. Aber wir haben das Vorkriegsniveau noch nicht wieder erreicht.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Olaf Inderbeek für die FDP, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Laut Internationalen Energieagenturen, ich mache das jetzt mal am Anfang so ein bisschen zusammenfassend für mich, bewegte sich der internationale Gasmarkt im Jahr 2023 trotz straffer Angebotsgrundlagen allmählich auf eine Neuausrichtung zu. Der Nachfragerückgang in Europa und die Marktentspannung in Asien milderten die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und verursachten, also der halt den Gasangebotsschock 22 verursacht hat. Die Preise fielen 23 deutlich, blieben jedoch weit über dem historischen Durchschnitt, sowohl in Asien als auch in Europa. Für 24 wird eine Rückkehr zum starken Wachstum erwartet, hauptsächlich getrieben durch den industriellen Sektor und die Energiewirtschaft im schnell wachsenden Volkswirtschaften in Asien sowie in gasreichen Ländern wie Afrika und den Nahen Osten. Hohe Lagerbestände und ein verbessertes Angebotsaussicht geben den Gasmarkt für 24 einige Sicherheit, obwohl geopolitische Spannungen und andere Faktoren, Marktturbulenzen und Preisvolatilität neu entfacht werden könnten. Seit 22 haben die LNG-Kapazitäten weltweit sich weiterentwickelt, um auf die gestiegene Nachfrage und die Notwendigkeit einer diversifizierten Gasversorgung zu reagieren. Viele Länder haben ihre Infrastruktur für flüssiges Erdgas, LNG, ausgebaut oder verbessert, um ihre Energieversorgung zu sichern und und sich anpassungsfähiger gegenüber den Marktschwankungen zu machen. Dies umfasst sowohl neue LNG-Importterminals als auch die Erweiterung bestehender Anlagen und die Importkapazitäten. Deswegen an Herrn Heilmann zwei konkrete Fragen. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement ja von Projekten gesprochen. Welche Projekte meinen Sie genau? Sind das auch die Terminals, die wir in Deutschland für die Anlandung und Transport von Wasserstoff und Wasserstoffderivaten und auch für den Transport von CO2 nutzen wollen? Und die zweite Frage, welche Bedarfe und welches Angebot prognostizieren Sie beim LNG für die kommenden Jahre und mit welchen Partnern können wir hier als Bundesrepublik Deutschland bestenfalls zusammenarbeiten, wenn wir das LNG so klimafreundlich wie möglich einkaufen möchten?
Danke, Herr Heilmann, bitte.
Ja. Vielen Dank für die Fragen. Ja. Genau, von welchen Projekten die Rede ist. Wir schauen uns das quasi ja an aus der Vogelperspektive des globalen Marktes. Was kommt an Angebot zusammen und was sind dann entsprechende Nachfrageaspekte? Das heißt beispielsweise die Projekte, die Herr William Sterry gerade angeworfen hatte, sind dann da drin, aber auch andere. Auch und auf der Nachfrageseite dementsprechend natürlich auch die deutschen Importterminals. Wie ich gerade gesagt habe, ist für den sozusagen die Frage, wo der Gasmarkt am Ende sein Equilibrium erreicht, sich balanciert, das Angebot letztlich entscheidender, weil Importterminals sind flexibler, die können sozusagen leichter auch mal stillstehen. Wenn ich ein Exportterminal betreibe, ich sage es mal ein bisschen flapsig, dann habe ich ein relativ großes Interesse daran, dass ich möglichst viel Gas auf den Markt bringe und kann auch leichter einen Preis setzen, um entsprechend da wirtschaftlich agieren zu können. Zur Frage der H2-Derivate, oder da gibt es, so wie ich das wahrnehme, zwei verschiedene Diskussionsstränge. Der eine ist die Frage des synthetischen Methans, das ja von der sozusagen Molekularstruktur dem Erdgas sehr ähnlich ist und von der Firma Tess, so wie ich das sehe, nach Deutschland importiert werden soll. Und dann die Frage der Ammoniakimporte oder anderer Formen, die dann rein chemisch sehr andere sozusagen Herausforderungen stellen. Das synthetische Methan ist grundsätzlich natürlich erstmal kompatibel, man braucht die CO2-Transportinfrastruktur und kann das dann entsprechend benutzen. Ich glaube, es gibt da viele Fragezeichen rum, inwiefern man das dann richtig zertifizieren kann, dass man sichergehen kann, dass man nicht letztlich sozusagen den falschen Wein verkauft mit einem falschen Label. Das kann man sicherlich lösen, aber das sind, würde ich sagen, relevante Fragen. Bei der Umrüstung auf Ammoniak stellt sich in der Tat die Frage, inwiefern, weil das ja eine andere Anforderung stellt an die Infrastruktur, ist nicht auch durchaus überlegenswert sein könnte, anstatt jetzt mit sehr großem Aufwand feste Terminals zu bauen, die erstmal für Methan ausgelegt sind, sofort auf Ammoniak und oder Wasserstoff zu gehen.
Ich hätte noch eine, ich habe ja noch ein bisschen Zeit mit Ihnen. Wenn ich jetzt an das Terminal beispielsweise vor Rügen denke, das ist ja jetzt nicht wirklich groß ausgelastet. Aber der Minister hat ja zu Recht gesagt, ich habe das eingesehen, gesagt, aus Sicht der Versorgungssicherheit für Osteuropa, wenn uns doch etwas passiert, dann muss ich doch die Möglichkeit haben, es zu machen, weil hinterher wird man uns es vorwerfen, dass wir es nicht getan haben, wenn wir das vernachlässigen und dann trotzdem benötigen. Also insofern würden Sie das genauso sehen, dass wir auch Vorsorge treffen müssen.
Im Prinzip her ja. Ich würde sagen, man muss sehr genau trennen zwischen was ist Vorsorge, sozusagen eine Versicherung, wo ich dann auch sicherstelle, dass ich die in normalen Zeiten auch nicht benutze, und was ist sozusagen Grundlast. Das wird Sie.
Vielen Dank. Ja, damit sind wir am Ende unserer Runde zum Thema Entwicklung des globalen Gasmarktes. Ich glaube, wir haben gesehen, die Diskussion hat gerade erst begonnen. Wir sehen, dass wir in einer neuen Zeitrechnung sind. Vor Energiekrise, während Energiekrise, wo es darum ging, sehr schnell LNG-Terminals zu bauen. Und jetzt, wo sich eben zunehmend die Frage stellt, wie viele Kapazitäten werden auf Exportseite weiter aufgebaut, gibt es hier am Ende des Tages vielleicht doch Stranded Assets und ein Gasüberangebot und letztendlich auch eine Wette gegen unsere Klimaziele. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Teil der Diskussion, in den wir jetzt einsteigen. Herr Röttgen, Sie haben noch eine dringende Nachfrage. Aber
vielleicht der Hicken, wenn er kurz die Zahl nennen kann, wäre es, glaube ich, interessant, mit der die russischen LNG-Importe.
Ja, wenn Sie die Zahlen jetzt haben, gerne.
Ist ja nur eine Zahl, glaube ich.
Ja, also danke, um das nochmal klarzustellen, nochmal. Deutschland importiert direkt kein russisches Gas an den deutschen Terminals. Es gab 150 Milliarden insgesamt russische Gasimporte 2021. Davon waren circa 13,5 Milliarden Kubikmeter LNG zu dem Zeitpunkt. Heute kriegt Europa insgesamt noch 25 Milliarden Kubikmeter Pipeline-Gas aus Russland, über die Südschiene hauptsächlich. Und es gab in 2023 LNG-Exporte aus Russland in die EU von 19,2 Milliarden Kubikmeter. Es ist davon auszugehen, oder es ist natürlich möglich, wir sind in einem Binnenmarkt. Diese Exporte kommen an, zum Beispiel auch in Frankreich und Belgien, von wo wir auch Gas beziehen, genauso wie die natürlich auch LNG aus USA und anderen Orten beziehen. Das mischt sich, die Moleküle haben keinen Pass, können wir nicht feststellen, was davon in Deutschland ankommt.
Genau, vielleicht kann man ergänzend noch sagen, dass es ja auch Ziel der EU ist, auch diese russischen LNG Pipeline-Exporte, Importe noch auf Null zu bringen. Das ist mittelfristig das Ziel der Staaten. Und ich weiß beispielsweise, dass Österreich auch, ich glaube, heute oder gestern angekündigt hat, dass sie eine Pipeline nach Deutschland bauen wollen, um von uns versorgt zu werden, da sie noch 80% von russischem Pipeline-Gas auch abhängig sind. Also ich glaube, die Diskussionen sind heiß und wir sind natürlich als Land in der Mitte Europas mit der früheren Abhängigkeit 55% Gas mit Rückgang mindestens auf wenige Prozent, so viel können wir annehmen. Im einstelligen Bereich, wenn dann russisches Pipeline-Gas, stehen wir natürlich im Mittelpunkt der Diskussion, aber auch eben der Frage, wie wir international Richtung Erneuerbare und Einhaltung unserer Klimaziele kommen können. Ich denke, ein spannendes Thema, was wir noch weiter beleuchten werden. Ich danke sehr unseren Sachverständigen, Herrn Heilmann und zugeschaltet Herrn William Sterry. Vielen Dank. Und Frau Mayfield aus Pennsylvania. Danke, dass Sie hier die deutsche Ausschusssitzung auch bereichert haben. Ich glaube, wir brauchen die transatlantische Klimazusammenarbeit in diesem Jahr und in den nächsten Jahren mehr denn je. Gemeinsame Solidarität und Zusammenarbeit für die Klimaziele. Danke, dass Sie hier zugeschaltet waren. Und damit würde ich die öffentliche Sitzung jetzt schließen, unseren Top 1 schließen und würde entsprechend auch alle externen Gäste bitten.